Diese Episode wird gesponsert von Ravio. Ravio ist die Lösung für vertrauenswürdige Benchmarks für eure Compensation- und Gehaltsstruktur. Ravio vertrauen schon hunderte Tech-Unternehmen in Deutschland. Mehr Infos dazu gibt's am Ende der Sendung und in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute wie immer mit mir, Anjali und Annika, aber wie so oft haben wir auch heute wieder eine wunderbare Expertin passend zu unserem Thema.
Liebe Anjali, vielen Dank für die Intro und ich freue mich heute sehr, dass wir eine Expertin zum Thema Compensation und Benefits bei uns haben. Und zwar ist das die Bentje. Liebe Bentje, herzlich willkommen in unserer heutigen Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und bevor ich an dich übergebe, ein klitzekleiner Spoiler, Bentje und ich kennen uns eigentlich seit dem Studium, also so 3 Jahre her, würde ich sagen, vielleicht auch 5.
Vorgestern kennengelernt.
Was wir besonders toll fanden und warum wir dich gerne heute mit dabei haben wollten, ist einfach die Expertise, dass du aus einer sehr reifen Organisation kommst, sprich eine ganz andere Komplexität an Anzahl Mitarbeitender, an Ländersetup hast, als eben ein Unternehmen, was gerade 200 Mitarbeitende hat, alle sitzen in Deutschland und Berlin und gerade irgendwie anfängt für 5 Jobgruppen Compensation einzuführen. Und da freuen wir uns riesig drauf. Liebe Bentje, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal ein bisschen Hintergrund geben zu deinem Werdegang? Was machst du gerade? Wie bist du zu deiner jetzigen Rolle gekommen? Ich glaube, das wäre super spannend.
Kann ich gerne machen. Wie du schon gesagt hast, haben wir ja zusammen Wirtschaftspsychologie studiert. Und ich bin dann auch wie viele von uns im HR gestartet in einer generalistischen Rolle und habe da einmal so 360 Grad alles gemacht, von Einstellung bis Entgeltabrechnung. Und dann hat es mich nach und nach immer mehr, wie ich so immer schön sage, auf die dunkle Seite von HR verschlagen, nämlich auf die zahlenlastige Seite. Und ich mache jetzt alles rund um Vergütung und digitale Prozesse. Und das liegt vielleicht nicht so ganz auf der Hand. Ich finde immer, dass es eine super Kombi ist, weil Vergütung liebt Regeln, HR-Systeme oder HR-Digital liebt Regeln und Prozesse. Und ich bin dann tatsächlich immer so ein bisschen auf der dunklen Seite und achte auf die Budgets und grätsche Führungskräften rein, wenn sie Gehaltserhöhungen machen, die ich nicht angemessen finde. Und versuche dann auch natürlich alle diese Themen digital abzubilden.
Ich liebe jetzt schon, dass du gesagt hast, Gehalt liebt Regeln, weil kurzer Schwank aus meiner Anfangskarrierezeit.
Kommt Gehalt, der Carsten jetzt, der die 25 Anpassungen in einem Jahr bekommen hat?
Ja, oder? Nimm mir meine Geschichte nicht weg, genau. Anfang meiner Karriere. Ich habe dann mal nachgezählt, das war Startup, also genau das, was Annika beschrieben hat, ne, so irgendwas zwischen 50 und 200 Mitarbeitenden gewachsen. Und Gehalt hat da keine Regeln geliebt. Also ich habe für, nennen wir ihn Carsten, in einem Jahr irgendwie 8 Gehaltsanpassungen gemacht. Und es gab einfach gar keine Regeln. Es war alles Kraut und Rüben. Und es war so, so schlimm im Aufräumen. Deswegen, ich liebe es. Gehalt braucht Regeln. Erstes Learning.
Ja, das ist dieser Carsten und wenn der Carsten geht, dann bricht das Unternehmen zusammen und wir finden auch nie wieder einen Carsten und alle Kunden verlassen uns und überhaupt morgen gehen wir bankrott, wenn der Carsten geht. Ja, ich kenne Carsten auch sehr gut.
Ist euch mal aufgefallen, dass es immer nur der Carsten ist und nie die Claudia?
Es gibt leider eine Tendenz dazu, ja, dass es häufiger Männer sind.
Mir fallen tatsächlich auch nur männliche Kollegen ein. Kleiner Schwenk dazu, weißt du, was ich richtig spannend fand, neben dem Thema Gehalt gibt Regeln und der dunklen Seite. Ich finde, dass du neben der dunklen Seite auch ganz, ganz viel Fairness und Gerechtigkeit nämlich in dieses Thema bringst und dass du damit einer guten Person im Compensation-Bereich echt einen richtigen Hebel hast. Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu.
Ja, vielen Dank, dass du das erwähnst. Das freut mich sehr, denn tatsächlich, glaube ich, ist meine Rolle ja immer so etwas unbeliebt in der Organisation. Aber es stimmt halt genau, was du sagst. Wenn ich einer Person eine Gehaltserhöhung versage, ist das ja gleichzeitig auch immer eine Chance für eine andere Person, es richtig zu machen. Ja? Oder wenn ich jemanden nicht einstelle oder selbst wenn, das kennt ihr ja auch, wenn man tatsächlich mal jemanden entlassen muss, ist es auch immer eine Chance für die richtige Person, sich da zu entwickeln, eine Gehaltserhöhung zu bekommen.
Ja, es muss ja nicht mal entweder oder sein. Also ich schmeiß dich raus, dann kriegt jemand anderes das oder das Gehalt, was ich nicht krieg, sondern für mich ist es ja schon, wenn es einfach nach fairen Kriterien geht, also nicht nach, ich habe das Gefühl, dass wenn der Carsten geht, der Laden implodiert, sondern wenn wir einfach Kriterien haben, nachdem wir entscheiden, wonach Gehaltserhöhungen funktionieren. Also ich finde eigentlich jetzt auch, ist gar nicht die dunkle Seite, ist die schöne Seite, ist die faire Seite.
Also ich finde es auch schön, deswegen mache ich diesen Job ja auch so gerne. Es ist natürlich, wenn du als Führungskraft zu mir kommst und du hast den Carsten und du hast ja dieses Gefühl, wenn der Carsten geht, dann hast du ein Riesenproblem und du hast wahrscheinlich auch tatsächlich ein Riesenproblem. Das kann ich dir auch nicht absprechen. Nur ist die Lösung, einfach das Gehalt zu erhöhen, seltenst eine nachhaltige. Das kennt ihr sicherlich auch aus eurer Praxis, dass ja, man kann dem Carsten dann 8-mal eine Erhöhung geben. Die Frage ist, macht man das dann auch noch das 9. Mal? Macht ihn das wirklich nachhaltig, glücklich und zufrieden und zu einem ja, motivierten Mitarbeiter.
Wo ich auch finde, wo HR und Compensation Management wichtig ist, wenn du mir jetzt keine Gehaltserhöhung gibst, dann kündige ich. Also wie oft lasse ich mich denn von jemandem erpressen? Das ist ja auch immer dieses Thema. Und was ich dann immer erlebt habe, war, wir geben dem Carsten die Gehaltserhöhung, der erzählt das aber keinem. Das passiert nur einmal. Und innerhalb von 3 Wochen standen alle Freunde von Carsten bei mir am Tisch und haben übrigens auch verkündet, dass sie morgen kündigen, wenn sie keine Gehaltserhöhung kriegen. Und allein dafür, also zum Selbstschutz schon, finde ich, muss es eine vernünftige Comp-and-Benefit-Strategie geben.
Sorry geht raus an alle Menschen, die jetzt Carsten heißen und die von uns zu Unrecht gebasht wurden. Nichtsdestotrotz sehe ich es genauso. Und vielleicht da einen kleinen Einschub als HR ungeschminkt Praxistipp. Überlegt euch immer, ob das von eurem Gegenüber wirklich eine smarte Verhandlungsstrategie ist, euch zu erpressen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich reagiere auf sowas immer extrem allergisch und wahrscheinlich, um es als Psychologen zu sprechen zu sagen, reaktant. Ich weiß nicht, wie oft ist das dann euch schon passiert, letztes Momentum, dass die Person dann auch wirklich kündigt in dem Moment oder habt ihr da eher zurückrudern dann erlebt? Also bei mir war es tatsächlich Letzteres.
Ja, das hing immer sehr vom Standing von meiner HR im Unternehmen ab. Also im ersten Unternehmen, da wo wir dem Carsten 17 Gehaltserhöhungen gegeben haben, da war das an der Tagesordnung, aber da durfte ich auch aus HR-Sicht, also der Gründer hätte mich ausgelacht, wenn ich dem erklärt hätte, dass wir das aus HR-Sicht nicht machen. In den späteren und größeren Unternehmen, wo People und Culture auch was war, natürlich gab es da Prozesse gegen.
Tatsächlich erinnert mich das so an meine Anfangszeit im Unternehmen, wenn die Prozesse nicht reif sind, hat man diese Fälle häufiger. Das ist auch eine Education, die man macht. Tatsächlich kommt es nicht mehr so häufig vor, was schon ein sehr gutes Zeichen ist. Und dann gibt es natürlich so Fälle, wo man sich das anschaut und sagt, ja, okay, das haben wir vielleicht tatsächlich nicht so gut gemanagt und die Person, die könnte tatsächlich etwas mehr verdienen. Aber ganz, ganz oft, wie gesagt, kündigt die Person dann sowieso ein halbes Jahr später. Oder sie kriegt halt ein viel höheres Gehalt woanders, weil sie aber auch eine andere Rolle macht, die wir ihr einfach nicht anbieten können. Ja, also wenn die Person irgendwie ein Team führen möchte, wir haben aber leider gerade keins und jemand anderes bietet ihr eine Teamführung an, dann ist das total schade, aber dann muss sich die Person ziehen lassen.
Vielleicht einmal als Disclaimer, bevor wir weitergehen. Wir reden alle nicht davon, dass jemand berechtigterweise sagt, ich werde hier unterbezahlt. Also das sind gar nicht die Cases und wir werden ja auch nachher sicherlich noch darüber reden, wie macht man das mit Gehaltsrunden und wie kann man das Thema managen. Also es geht nicht darum, jemand wird unterbezahlt und sagt, Leute, ich bin hier deutlich unter Marktwert oder alle meine Kollegen, sondern wir reden von diesen Erpressungen, von, wenn ich jetzt nicht mehr Gehalt kriege, dann gehe ich nach der 17. Gehaltsrunde. Wollte ich nur einmal sagen. Natürlich darf man nach mehr Gehalt fragen. Frage ist halt, wann, in welchem Setting und wie macht man das als HR zum Beispiel auch?
Das ist ein sehr guter Punkt, stimmt. Wie macht man das als HR? Kurzer Spoiler, auch da eine ganz doofe Idee, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt mal ins Strategieteam und in die Logistik geguckt und da haben die ja alle gerade eine Gehaltsanpassung bekommen, jetzt möchte ich auch. Nutzt diesen inhärenten Vorteil, den ihr in eurer Rolle habt, doch vielleicht nicht aus und argumentiert mit den Gehältern anderer Menschen. Das macht einfach keinen Sinn. Aber wir schweifen jetzt schon wieder ab. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Themen schon mitgenommen, um zu sagen, warum ist eigentlich dieses Thema Compensation so wichtig? Was kann eigentlich passieren, wenn man das nicht ordentlich aufsetzt? Und ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt rauszoomen. Und zwar, liebe Bentje, was gehört aus deiner Sicht eigentlich alles zu Compensation mit dazu, weil es gibt da ja noch ganz viele andere Themen, außer das ganz klassische Fixgehalt.
Also ja, wenn du die Frage so stellst, Compensation ist natürlich relativ einfach. Ich glaube, das ist alles das, was man irgendwie in Geld aufs Konto bekommt, das Grundgehalt, den Bonus, wenn man Aktienpakete hat, vielleicht noch das Aktienpaket. Viel spannender wird es dann ja bei Total Rewards. Ne? Da sind wir ja tatsächlich in dem großen Topf von auch Benefits, also welche BAV habe ich vielleicht, das ist ja in Deutschland immer noch der Renner unter den Benefits, welche ja Impfungen kann ich vielleicht auch machen, welches Sportangebot habe ich, welche Fitnessstudio-Vergünstigung bekomme ich, gibt es eine Kantine, gibt es Essensgutscheine, gibt es Jobrat, auch in Deutschland ja super beliebt. So plus halt, wie gesagt, dann, wenn wir auf Total Rewards schauen, wie viele Trainingstage bekomme ich, welches Trainingsbudget habe ich, hat die Organisation einen Purpose, also da gibt es ja keine Grenze, auch, ich sage mal, in die soften HR-Themen.
Was ich mal total spannend finde und deswegen finde ich es so gut, dass wir eine eigene Folge für Compensation machen, ich erlebe ganz oft, dass HR-Abteilungen ganz viel Meinung zu den soften Themen haben, also Jobrat, BVG-Ticket, Deutschland-Ticket, aber dieses Thema, wie ist meine Gehaltsstruktur? Wer verdient hier wie viel? Wie manage ich das? Erlebe ich super oft gerade bei den jungen Unternehmen, ja, der Hiring Manager entscheidet das. Wenn ich mir denke, das müsstest du doch selber merken, dass der Hiring Manager vielleicht einen anderen Schwerpunkt hat und vielleicht eine andere Intention als das Unternehmen. Da frage ich mich schon immer, warum verschenkt HR auch da wieder die Möglichkeit, sichtbar zu sein und so einen krassen Unternehmensimpact zu machen?
Ja, gute Frage. Also sicherlich haben ja die Talent Acquisition Partner, die Kolleginnen und Kollegen im Recruiting auch immer einen super guten Draht zum Markt und können da auch wichtige Insights liefern. Nur es stimmt halt da. Auch da ist natürlich sehr viel Education nötig und da wäre es auch wünschenswert, das natürlich einheitlich zu machen, weil es gibt ja im Unternehmen viele Hiring Manager und die haben dann viele verschiedene Strategien und das führt einfach zu Inkonsistenz und das wird als unfair erlebt, zu Recht. Das heißt, man sollte sich da schon irgendwie auf eine gemeinsame Strategie committen. Und klar, wir kennen das alle. Manche Jobs sind halt schwierig zu bekommen oder manche Skills. Und ich glaube, in Deutschland sind wir jetzt so ein bisschen wieder vor der Welle. Das wird etwas besser in meinem, ja, nach meinem Eindruck so. Das liegt auch an der makroökonomischen Lage. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich mein Gesamtgefüge angucken und das muss ich erstmal kennen.
Was meinst du denn damit, wenn du das vielleicht nochmal erklärst, wenn du sagst, wir sind jetzt wieder vor der Welle und makroökonomische Lage?
Also mein Eindruck ist, dass in Deutschland wir gerade wieder etwas eine Beruhigung haben am Rekrutierungsmarkt im Vergleich zu vor 2 Jahren. Also vor 2 Jahren hatte ich häufiger Anrufe von den Kolleginnen aus dem Recruiting, die mich verzweifelt angerufen und gesagt haben, ich kann diese Stelle nicht besetzen und jetzt habe ich endlich mal einen Kandidaten gefunden, der oder Kandidatin, der passt, die passt. Die ruft aber ein Gehalt auf, was wir irgendwie gar nicht abbilden können. Diese Anrufe habe ich inzwischen wieder viel weniger und ja, die Wirtschaftsaussichten in Deutschland sind ja nun mal leider für nächstes Jahr insgesamt auch nicht so positiv.
Das heißt schon wieder mehr Arbeitgebermarkt statt ArbeitnehmerInnenmarkt, vom Gefühl her, oder?
Also so weitläufig nicht. Ich glaube, es ist immer noch, wenn man gut ist, wenn man gut ausgebildet ist, dass man eine große Auswahl hat. Aber ja, klar, wir sehen das. Es gibt auch Unternehmen, die Mitarbeitende aktuell entlassen müssen, die Abbauprogramme machen. Dementsprechend glaube ich, dass die Menschen auch wieder ein bisschen mehr auf wirtschaftliche Stabilität schauen. Auch das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich.
Ich finde auch gerade, merkt man das, zumindest habe ich das die letzten Jahre gemerkt, seit 2022 auch die Präferenz für Kompensationszusammensetzungen. Also was genau nehme ich ins Fixum mit rein und präferiere ich zum Beispiel noch ein virtuelles Beteiligungsprogramm on top zu haben oder einen Bonus? Ich persönlich habe da in diversen Gesprächen eine ganz starke Tendenz gemerkt, dass der Trend wieder mehr ging, okay, ich möchte ein sicheres Fixum und dafür im Zweifel auch bitte überhaupt keine Anteile oder nur möglichst wenig. Und das war tatsächlich, fand ich, 2020 und 2021 sehr anders.
Das finde ich super interessant, weil die Menschen haben ja schon auch immer den Anspruch, den ich total nachvollziehen kann, dass sie am Unternehmenserfolg partizipieren. Und wir machen natürlich auch Great Place to Work Surveys, wie das viele machen. Und da gibt es auch eine Frage immer dazu. Und ja, das weiß ich glücklicherweise auch von meinen anderen Kollegen aus anderen Unternehmen, die auch Compensation machen. Diese Frage wird immer grottenschlecht bewertet. Aber es ist halt genau wie du sagst, ne? Eine hohe Chance und ein hohes Risiko. Geht aber oftmals tatsächlich, ich glaube, es ist auch sowas Kulturelles in Deutschland eher so dahin, naja, ich möchte profitieren in guten Jahren, aber wenn es halt nicht so gut läuft, dann ist halt so ein gutes Base auch schon viel wert, ne?
Ich möchte einmal unpopuläre Meinung machen. Ich bin ja so weit, dass ich die blöde Compensation-Frage aus den Service nehme. Also egal, wen du fragst, ob da gerade die Gehaltsrunde war oder nicht, es hat ja noch nie in der Geschichte von Service jemand gesagt, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Back in the days, als wir noch Leute beauftragt haben für diese Mitarbeiter-Surveys, wisst ihr, als es noch nicht die ganzen Tools gab, auch da haben die uns das schon gesagt. Klar, stellt die Frage, aber niemand wird schon aus Selbstschutz oder aus Selbstnutzen sagen, hey, ich bin total happy, ihr müsst mir nicht mehr geben.
Ja, absolut. Ich meine, da wärst du ja total bescheuert, wenn ich dich frage, möchtest du mehr Geld verdienen? Da würde ich doch immer ja sagen. Also das ist ja völlig klar, das würden wir ja alle tun. Das ist ja absolut menschlich.
Es gibt zu diesem Thema mit wahrgenommener Transparenz, was das Gehalt angeht, habe ich letztens eine Studie vom Harvard Business Review und PayScalers 2022 gefunden. Es wurden quasi Gehälter genommen und diese gegen das Marktlevel gebenchmarkt. So, jetzt haben wir einmal Leute, die sind über dem Markt bezahlt, also überdurchschnittlich gut. Dann gibt's Menschen, die sagen oder die objektiv im Marktbenchmark liegen, also weder zu viel noch zu wenig haben. Und dann gibt's Menschen, die eben unterhalb des Marktbenchmarks liegen. Jetzt machen wir doch mal eine klitzekleine Schätzungsfrage in die Runde. Starten wir mit denen, die unter Marktniveau bezahlt sind. Was glaubt ihr, wie viele Personen schätzen das auch so ein, dass sie sagen, dass sie unter Marktwert bezahlt sind?
Ich kann es nicht raten. Ich habe nur neulich gelesen, dass die Leute völlig jenseits von Gut und Böse mit den Einschätzungen sind. Also sowohl, ob du denkst, dass du über oder unter bist. Ich würde sagen, die Hälfte?
Nee, da 83% in der Studie checken tatsächlich, dass sie unterhalb des Marktwerts bezahlt sind. Und das, finde ich, ist jetzt das Augenöffnende daran. Wenn wir sagen, dass Menschen, die im Marktlevel verdienen, ja, davon denken laut der Studie 64% der Personen, dass sie unterbezahlt sind. Und jetzt, was glaubt ihr, letzte Schätzfrage, von den Menschen, die über Marktniveau bezahlt sind, wie viele Prozent von denen glauben denn immer noch, dass sie unterbezahlt sind?
40%.
Das ist sehr, sehr nah dran, Bench. Es sind 35% der Menschen, die wirklich faktisch über Marktniveau liegen, die sagen, ich glaube, ich bin total unterbezahlt und liege unter Marktniveau.
Aber weißt du, was für mich schon das Thema ist? How do I know? Also woher weiß ich denn, was der Marktwert für meinen Job ist? Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe nach dem Studium, Wirtschaftspsychologie auch, die Stepstone-Studie hat mir gesagt, ich kriege 45.000 Euro. Das hat mir aber leider gar niemand angeboten, sondern ich habe halt für 24.000 Euro den Job in Berlin gekriegt. Was soll ich mir denn davon kaufen, wenn mir jemand sagt, der Marktwert macht es oder nicht? Und wir sind ja auch noch Leute, die vielleicht mehr Interesse an diesem Bereich haben. Wenn ich mir jetzt den Logistiker angucke, woher würde er das denn wissen?
Total.
Also deswegen, ich finde es immer so ein bisschen theoretisch und am Ende, wenn ihr ganz ehrlich seid, super viel von eurem jetzigen Gehalt, gerade in den Firmen, wo es keine Gehaltsbänder gibt, hängt ja davon ab, wie viel du im Job vorher verdient hast.
Ja, bin ich bei dir. Aber ich finde, diese Studie zeigt uns, wie wichtig es ist, Aufklärung im Unternehmen zu betreiben und dieses Thema, auch wenn es ein unangenehmes ist, auf dem HR never ever Applaus bekommen wird, wie wichtig es ist, Prozesstransparenz zu geben, das zu durchdenken und zumindest den Prozess glasklar zu haben. Pass mal auf, so genau kommen wir zu deiner Gehaltseinschätzung.
Ja, und dazu sonst nochmal, diese Personen, die hoch im Gehalt liegen, ja, und über dem Markt sind, die denken, sie sind unterbezahlt. Was macht das? Die gehen immer zu dir, Annika, und sagen, ja, ich möchte gerne mein Gehalt verhandeln und ich hätte gerne noch mehr. Und wenn du dann keine gute Datenbasis hast, dann wirst du vielleicht sagen, ja, dann kriegst du immer noch mehr. Und so sind die da hingekommen, weil die einfach immer wieder verhandelt haben, gut verhandelt haben, weil die einen hohen Selbstwert haben, was für viele Dinge im Leben natürlich sehr positiv ist. Das wissen wir Psychologen. Und so sind die halt zu einem hohen Gehalt gekommen.
Das heißt aber, das erste Learning, was ich jetzt mitnehme, ist, wir brauchen Gehaltsbänder, oder? Oder wir brauchen zumindest Gehaltsvorstellungen, die wir auch schon im Recruiting transportieren. Also es reicht ja nicht, wenn ich allen Leuten sage, du fühlst dich eh unterbezahlt.
Weil ich möchte diese Konversation mit Anjali einfach mal gerne so haben, wenn jemand zu ihr kommt und sagt, hey, können wir mal bitte aufs Gehalt schauen und Anjali da so sitzt und sagst, du fühlst dich doch eh unterbezahlt, egal was wir jetzt machen, bitte wieder raus.
Also ganz ehrlich.
Ich würde tatsächlich gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, Gehaltsbänder ist ein Teil von der Compensation-Strategie, also wirklich vom Ansatz. Benche, wenn ich da einmal reinschauen darf, bei dir beziehungsweise bei euch, was würdest du sagen, gehört alles zu einem guten Compensation-Ansatz beziehungsweise zu einer guten Compensation-Philosophie?
Ja, tatsächlich, Compensation-Philosophie ist für mich auch mehr als nur das Gehaltsband. Also das geht ja damit los, welche Jobs habe ich in meinem Unternehmen, wie viel Base will ich zahlen, wie viel Bonus habe ich, wie ist der ausgesteuert, ja, brauche ich da irgendwie Flexibilität, dass die Personalkosten irgendwie atmen, wenn ich ein volatiles Geschäftsmodell habe, habe ich sowas wie einen Aktienplan noch, also eine langfristige Vergütung, möchte ich überhaupt Mitarbeiter langfristig binden oder habe ich sowieso eine hohe Fluktuation, die für mich auch irgendwie in Ordnung ist. Das sind ja alles Fragen, die ich mir stellen muss. Und natürlich muss ich mir auch überlegen, in welchem Markt bewege ich mich? Also in welcher Region bin ich unterwegs? Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Es gibt immer regionale Unterschiede. Was ist mein Markt, mein Hiring-Markt? Also von wo stelle ich Leute ein? Und was kann ich mir auch einfach leisten? Also wie ist meine ökonomische Lage? Wie ist meine Marge? Was ist mein Geschäftsmodell? Und was kann ich ausgeben? Es gibt Unternehmen, die können einfach höhere Gehälter zahlen als andere, weil ihr Geschäftsmodell das hergibt. Das ist Teil des Spiels. Ja, und wenn ich mir das überlegt habe, klar, dann komme ich irgendwann dazu, dass ich ein Gehaltsband machen kann. Aber die Voraussetzung ist ja erstmal, dass ich irgendwie weiß, dieser Job hat einen Bonus, der ist irgendwie 20%, da hängen KPIs hinter. Oder eben auch nicht und nicht so habe, der Carsten hat halt 15% Bonus und der Peter 35% oder so, weil wir das halt individuell verhandelt haben.
Ja, das heißt, der erste Schritt ist, mach dir halt mal Gedanken. Also lass es eben nicht komplett den Hiring-Manager entscheiden. Also es gibt Situationen, wo Stellen ausgeschrieben werden und dann im Gespräch mit den Kandidaten entschieden wird, wie das Gehaltspaket aussehen könnte. Man nennt das dann Flexibilität, aber das wäre ja schon mal das Erste, dass man eben sagt, überleg doch mal, was kannst du überhaupt machen?
Ja, und überleg dir, was ist dein Menschenbild und was hast du für HR-Prozesse und wie ist deine Kultur? Also hängst du individuelle Ziele an den Bonus, ja oder nein? Hast du Vertriebs-KPIs? Also glaubst du daran, dass du diese Karotte brauchst, ja? Möchtest du das vielleicht genau nicht? Worüber möchtest du reden in Development Talks? Nimmst du die Ergebnisse aus den Development Talks irgendwie in die Gehaltsrunde, ja oder nein? Also das sind so strukturgebende Fragen, die du einmal für dich beantworten musst. Das kann nicht der Hiring Manager für sein Team machen.
eure Mentalität oder eure Values muss in den HR-Prozessen wiedergespiegelt werden. Und das ist einfach so ein krasses Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Menschenbild, in dem ich davon ausgehe, Leute arbeiten gerne und habe aber dann die Karotte in der Payroll.
Also ich meine, warum ist Vergütung wichtig? Ja, also klar, wir müssen alle unsere Rechnung bezahlen. Nur das Strategische an Vergütung ist ja, wir wollen damit Verhalten steuern. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was sind die richtigen KPIs, welche Zielkonflikte wollen wir vielleicht bewusst erzeugen? Welche möchten wir in jedem Fall vermeiden? Wie messen wir Leistung? Können wir Leistung messen? Ja, bei so einem Logistikmitarbeiter haben wir nicht, aber könnte ich mir vorstellen, geht das noch ganz gut? Im Vertrieb geht das auch immer meistens ganz gut. Bei mir jetzt oder bei euch stelle ich mir vor, wird es schwierig. Klar, in der Beratung kann ich auch verkaufte Stunden messen, aber sonst wird es halt bei den ganzen White-Color-Wissensarbeitern echt schwierig, weil ich sag mal so, die Anzahl an PowerPoint-Slides ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht, wonach ich vergütet werden sollte.
Ja, kleiner Schwenker auch dazu der Folge, die nächstes Jahr rauskommt, Return to the Office oder nicht. Auch da, Produktivität muss besser werden. Wie messe ich das denn bei einem White-Color-Job?
Bin ich sehr gespannt, was da die Antwort ist. Ich habe sie nämlich auch noch nicht gefunden.
Wir auch nicht.
Lass uns doch gerne mal auf das Thema Gehaltsbänder schauen. Aus der Diskussion hätte ich jetzt mitgenommen, dass ihr bei der DKV Mobility mit Gehaltsbändern arbeitet. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Jein, also wir haben ja ganz viele verschiedene Länder und Entities und Gehaltsbänder. Das ist erste sind aus meiner Sicht immer lokal, weil in Italien gibt es ein anderes Gehaltsgefüge als in Rumänien, als in Spanien, als in Tschechien, Polen und so weiter. Wenn man Indien oder solche Märkte hat, wird es nochmal viel spannender. Und in einigen Ländern haben wir tatsächlich Gehaltsbänder. In Deutschland noch nicht.
Das heißt noch nicht. Es ist wahrscheinlich, wenn ich es richtig raushöre, gerade deine Aufgabe, diese einzuführen, oder?
Ja, ich glaube, ich wäre eine schlechte Compensation Managerin, wenn ich nicht Gehaltsbänder einführen wollen würde. Das geht so, das ist Berufskrankheit, ja.
Dieses Thema liegt auch übrigens gerade mit bei uns auf dem Tisch. Da können wir uns die Hand reichen. Ich finde es auch einfach total wichtig. Und die müssen, finde ich, nicht wie in einem Tarifvertrag irgendwie ausdetailliert sein. Aber ich finde, man muss sich schon mal Gedanken gemacht haben, wie genau möchte ich eigentlich vergüten per Level und pro Jobfamilie.
Ja, weil es primär einfach darum geht, auch um interne Fairness. Ja, also wir haben das angesprochen, dieses Gefühl, ungerecht bezahlt zu werden. Und auch dazu gibt es zig Studien und das wissen wir auch alle aus dem Alltag. Menschen reagieren ja negativ und sensibel darauf, wenn sie sich unfair behandelt fühlen. Da haben wir einfach die Verantwortung, eine interne Fairness herzustellen.
Für mich kommt noch hinzu, du hattest eben schon gesagt, Vergütung steuert Verhalten. Wenn ich keine Gehaltsbänder habe, fördere ich Leute, die gut verhandeln können. Und das mag jetzt Sinn machen, wenn ich einen Sales-Job habe oder einen Einkäufer, dass ich sage, Verhandlungsgeschick ist etwas, was ich honorieren möchte. Wenn ich aber jemanden habe, der nicht gut verhandeln kann und das vielleicht auch für seinen Job gar nicht braucht, dann zahle ich dem ja weniger, weil der weniger verlangt. Und das ist auch wieder ein Menschenbild. Möchte ich so intransparent sein mit meinem Gehalt, dass ich daran spare, wenn du 10.000 Euro weniger aufrufst?
Ja, tatsächlich, das ist auch so eine spannende Frage. Und da dachte ich auch immer, ja, wenn ich jetzt sage, du musst die Person aber mindestens so und so bezahlen und drunter geht's nicht, dass das ja alle sinnvoll und logisch finden. Aber auch da hat man mit den Hiring-Managern dann Diskussionen und ist auch unbeliebt, weil da heißt ja, warum soll ich mehr ausgeben, als ich muss? Das passiert halt mal, wenn man Leute aus anderen Branchen einstellt, dass die ein relativ niedriges Gehalt aufrufen, aber das dauert 6 Monate, dann haben die das raus, dass die unterbezahlt sind. Und dann ist natürlich sehr schwierig, weil dann steht man da und muss halt irgendwie unterjährig, was nicht zu den Prozessen passt, was dann natürlich nicht ins Budget passt, irgendwie so eine Anpassung machen, was dann auch unschön ist.
Na, die Frage ist ja, was bin ich für ein Unternehmen? Was habe ich für eine Kultur? Ist meine Kultur, ich spare auf dem Rücken meiner Mitarbeitenden Gehalt? Dann kann ich das sicherlich machen. Also dann kann ich sicherlich auch hoffen, dass der eine branchenfremde Mensch nicht mit seinen Kollegen redet und vielleicht im Arbeitsvertrag auch stehen haben, du darfst darüber nicht reden. Das kann ich machen. In meiner Erfahrung, wenn ich Frauen gesagt habe, hey, die Stelle ist 10.000 Euro höher datiert oder 5.000, das waren loyale, dankbare Mitarbeiterinnen. Das hat sich hinten raus echt gelohnt. Und wir hatten es in Talent Acquisition, was ist deine Schmerzgrenze? Ich sage was darüber, wie ich dich als Mensch behandle, als Unternehmen, wenn ich dich auf deine Schmerzgrenze drücke und hoffe, dass du hier einfach die nächsten 20 Jahre mit Schmerz arbeitest.
Tatsächlich ist es ja so, du sparst bei denen, die schlecht verhandeln und du gibst mehr aus bei denen, die dann gut verhandeln. Und deswegen brauchst du halt dieses Gehaltsband, um eine Orientierung zu haben, damit du, weil das sind ja unangenehme Gespräche. Und da tut es natürlich total gut, wenn ich das objektivieren kann und sagen kann, du kommst zu mir, du bist unzufrieden mit deinem Gehalt, du liegst aber einfach schon viel zu hoch. Oder du kommst zu mir und sagst, du möchtest weniger, als dir zusteht und ich gebe dir mehr. Und das gebe ich dir nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern weil ich eine Struktur habe, die mir da Sicherheit gibt.
Ist ja auch für HR und den Hiring Manager am Ende einfacher, weil dann ist es eben nicht dein Bauchgefühl.
Und dazu gehört halt, manchmal geben wir mehr aus, als wir müssten und manchmal verlieren wir auch Kandidaten, weil es halt tatsächlich einfach nicht passt.
Und das finde ich auch ganz wichtig, dass du es nochmal sagst, denn man kann sich in gewisser Weise beim Gehalt, finde ich, eingrooven und einen Nenner finden. Wenn dieses Gehalt allerdings mit einem riesengroßen Delta auseinanderklafft, egal wie ihr euch einigt, beide Seiten werden letztlich nicht happy. Die Person fühlt sich unterbezahlt im Zweifel. Das Unternehmen hat das Gefühl, okay, die Person hat jetzt die wahnsinnige Sonderlocke im Vergleich zu allen anderen. Es passt dann an der Stelle einfach nicht und dann werden beide Seiten damit nicht glücklich.
Finde ich auch, da hilfst du niemanden. Auch deswegen finde ich Gehaltsangaben in der Stellenausschreibung eigentlich nur fair. Weil natürlich fange ich nicht an, wo zu arbeiten, wo ich 10.000 Euro weniger als in meinem ersten Job kriege für die gleiche Zeit. Also da werde ich nicht glücklich. Egal wie sehr ich mir das einrede, egal wie viele Jobräder ich kriege.
Sag mal, Bändchen, wenn du gerade dieses Projekt Gehaltsbänder einführen bei dir auch quasi mit auf dem Tisch hast. Wie gehst denn du sowas an? Was sind denn da typische Schritte, die du gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest als Tipp?
Also ja, tatsächlich glaube ich, das Allerwichtigste, immer das Buy-in der Geschäftsführung und da mal abzuholen, was ist euch wichtig, wie ist euer Menschenbild, wo sind eure Schmerzpunkte, weil das kommt nicht von ungefähr, dass du diesen Auftrag bekommst, also irgendwas wird passiert sein, was in Zukunft besser sein soll und das ist ein wertvoller Input. Und dann würde ich erstmal schauen, gibt es irgendwelche Strukturen, die dir helfen können, die es schon gibt? Also gibt es irgendwie ja Titelstrukturen? Gibt es irgendwie Jobcluster? Sind das alles so Einzeljobs? Oder habt ihr ganz viele Produktmanager oder habt ihr ganz viele Software-Developer? Und gibt es da irgendwie Unterscheidungen, die dir helfen können? Du brauchst ja irgendwie erstmal eine Struktur und nur die Jobtitel alleine sind meistens zu chaotisch. Und das ist natürlich die Frage, hast du insbesondere im deutschen oder österreichischen Raum irgendwie einen Tarifvertrag im Hintergrund? Also guck dir erstmal deine Ist-Situation an. Und wenn du dann irgendwie dir eine Struktur ja gebaut hast, kannst du natürlich schauen, wie ist denn meine Ist-Verteilung, also was habe ich denn überhaupt alles? Also du hast dann irgendwie deine Software-Developer, wie ist denn die Streuung da? Haben die alle einen Bonus, haben die alle keinen Bonus, haben die denselben Bonus, haben die dieselben Aktienpakete, haben die dieselben Arbeitsverträge, sind da manche tariflich, manche nicht? Und was ist denn das Zielbild, wo du mit denen in Zukunft hin möchtest? Und dann hast du natürlich schöne Herausforderungen zu gucken, dass du auch die bestehenden aus dem Bestand dahin bekommst. Und klar, idealerweise holst du dir natürlich noch dann irgendwie einen Benchmark rein und sagst, ja, was ist denn der Markt? Auch da lohnt es sich tatsächlich, finde ich, mal mit den Hiring Managern zu sprechen und zu sagen, ja, was seht ihr denn am Markt? Ne, was sind denn so die Gehaltsforderungen, die so aufgerufen werden? Und aus dieser Mischung, aus der internen Situation plus dem externen Eindruck, legst du dann halt fest, wie du in Zukunft vergüten möchtest.
Es ist ein Projekt, was viele Schmerzpunkte hat, was komplex ist, was sich ziehen wird. Macht euch darauf gefasst. Wahrscheinlich werdet ihr ganz viel Wilder Westen vorfinden. Vielleicht bin ich aber auch jetzt zu pessimistisch, man weiß es nicht.
Natürlich wäre am allertollsten, wenn du dir das vor deinem dritten Mitarbeitenden überlegst. Aber das macht ja niemand. Sondern was passiert? Du hast 70, 100, 200 Mitarbeitenden. Und dann kommt das, was ich immer erwachsene HR nenne oder seniorige HR und du fängst eben an, diese Themen dir anzugucken. Weil am Anfang Jenga-Turm, müssen wir erstmal gucken, dass jeder Gehalt kriegt. Also in meiner Erfahrung war es oft gar nicht das Thema Aktienpakete oder Tarif, sondern einfach das, was du hattest, war schon so Kraut und Rüben, dass der Carsten 80% Bonus noch drauf hatte, die Julia gar keinen. Dann wurde das auch irgendwie komplett nach Gusto verteilt. Also es gab keine Zielvereinbarungen, es gab schon gar keine Regelung, wie diese Ziele beurteilt werden. Was mein Tipp an alle da draußen wäre, die das gerade überlegen, macht es, es ist wichtig, es gibt hinten raus viele Benefits, das kostet aber erstmal Geld, weil du machst dann diese Gehaltsbänder und dann siehst du, dass die Julia, die Claudia und die Caro leider alle unter dem Gehaltsband liegen. Und nichts ist ja so schlimm, wie zu sagen, hey, wir haben ein Gehaltsband, nur ihr seid leider drunter. Upsi, das ist ja schlimmer, als es nicht zu wissen.
Ja, aber es gibt doch nichts Schöneres, als Ordnung in Chaos zu bringen. Ich glaube, da bin ich auch sehr deutsch. Es gibt doch nichts, was schöner ist, als das aufzuräumen.
100%. Ich sag nur, du musst Geld in die Hand nehmen am Ende. Du musst auch sicherstellen, dass die Leute dann in den Bändern sind.
Naja, du musst ja mit dem Carsten auch sprechen, nicht nur mit der Claudia, sondern du musst dem Carsten auch sagen, du liegst über dem Band und deine nächste Gehaltserhöhung, die wird halt nicht mehr so üppig ausfallen wie in den letzten Jahren, als du halt 17 Mal angerufen hast und wir natürlich hier einfach immer das gemacht haben, was du dir gewünscht hast. Also dieses Gespräch musst du auch führen und das ist natürlich auch kein sehr angenehmes.
Bentje, du hast total recht, weil die Diskussion, die ich oft in meiner Karriere geführt habe, war nicht, wie ziehen wir die Leute hoch, sondern was mache ich mit Leuten, die über dem Band sind, die ich aus Gründen nicht befördern kann, also ins nächste Band schieben, denen ich aber weiter mehr Gehalt geben muss, weil ich kann ja nicht jetzt aufhören, dem Carsten jemals wieder eine Gehaltserhöhung zu zahlen. Und das, finde ich, ist auch total wichtig als Problem. Und ich habe auch keine perfekte Lösung, außer zu sagen, historisch gewachsen, der Carsten wird immer da oben bleiben.
Ja, und da sind wir dabei, dass Vergütung halt mehr ist als Vergütung. Und da geht's ja zusammen mit Performance und wofür vergüte ich eigentlich? Und die Lage im Gehaltsband, also in Compensation sprecht dann die Compa-Ratio, ist natürlich ein Faktor. Und dann muss ich mich natürlich überlegen, was mache ich mit dem? Und das ist natürlich die viel spannendere Diskussion als, du liegst unterm Band und ich müsste dich irgendwie ranführen. Ja, das ist eine Budgetfrage, aber tatsächlich diese Leute, die über dem Band liegen, die muss ich mir auch angucken, weil das Budget ist halt niemals unbegrenzt.
Wir haben ja jetzt eine Sache, finde ich, immer schön angesprochen. A, haben wir den Carsten, der irgendwie heute der rote Faden durch unsere Folge ist. Und dann hatten wir Lisa, die ja keinen Bonus bekommen hat. Liebe Bändchen, ist aufgefallen, bei der DKV Mobility, ihr seid eins der wenigen Unternehmen, die sich super konkret zu dem ganzen Thema Pay Equity und Gender Pay Gap äußern. Und das finde ich total cool. Ich kenne kaum ein großes Unternehmen, was wirklich da konkret wird und was nicht nur irgendwie sagt, wir haben keinen Gender Pay Gap, dann eine Fußnote da dran setzt und dann kurz erklärt, dass man ja Gehaltsbänder hat und es deswegen de facto keinen gibt, bla bla. Ich habe vor einigen Wochen ein Post zum unbereinigten Gender Pay Gap aus einer Studie geteilt. Ich hatte da richtig abstruse Kommentare drunter. Sowas habe ich noch nie erlebt. Auch teilweise Herren, die beleidigend wurden, dass man was zum Gender Pay Gap postet. Und auch Leute, die aus meinem Netzwerk, die gar nichts mit HR jemals zu tun haben und hatten sich plötzlich berufen gefühlt haben, sich dann dazu zu äußern und eine Meinung zuzuhaben. Ich finde es ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ich gehe jetzt davon aus, du findest es auch wichtig, dazu zu sprechen. Sonst würde sich euer Unternehmen nicht so progressiv offen zu dem Thema online äußern. Wie ist dein Blick auf die Thematik und die Diskussion aktuell?
Ich finde es super spannend und ich bin ja wirklich gespannt, wo das noch hinführt. Wir haben die EU-Direktive, die uns natürlich da in diese Richtung bringt. Und gleichzeitig bin ich auch ein Stück weit vorsichtig, weil ja in den Medien und Social Media oft so gesagt hat, ja, Transparenz ist die Lösung für alle unsere Probleme. Und als Mensch aus der Praxis muss ich auch sagen, Transparenz ist ja kein Allheilmittel, es ist ein Mittel zum Zweck, aber es ist nicht die Lösung per se. Denn auch da, das passt eigentlich ganz schön zu der Studie, die du eingangs gesagt hast, wenn man Gehaltsbänder einführt und schaut, wie reagieren Menschen darauf, dann gibt es halt die, die liegen unter dem Band, die sind dann super unzufrieden. Es gibt die, die liegen irgendwie im Band, das ist okay. Und es gibt die, die liegen über dem Band, aber die sind damit auch nur so mittelmäßig zufrieden. Das heißt, ich gebe irgendwie Transparenz, sag allen, wo sie liegen. Und im Durchschnitt sinkt die Zufriedenheit. Das kann ja nicht das Ziel von HR-Arbeit sein, ja, oder auch generell im Unternehmen nicht das Ziel sein. Dementsprechend, ja, natürlich ist es wichtig. Natürlich sollte ich das auswerten. Ich muss aber auch dann meine Hausaufgaben machen und ich sollte es korrigieren. Einfach Transparenz reinzugeben, ohne Überlegung vorher, schwierig.
Ich würde mir wünschen, dass es eben nicht nur Gehaltstransparenz ist im Sinne von da schau, sondern wenn wir eine sinnvolle Vergütungsstrategie haben und uns da Gedanken drüber gemacht haben, dann muss es doch in der Lage sein, dass ich das erklären kann. Und wenn dann Leute damit nicht zufrieden sind und unglücklich sind, so be it. Aber ich finde schon, dass ich in der Lage sein muss zu sagen, im Kundenservice zahlen wir weniger als im Engineering aus diesen 5 Gründen. Der Engineer X verdient mehr als Engineer Y aus diesen und diesen Gründen. Und damit meine ich nicht, dass wir öffentlich diskutieren, ob jetzt Carsten besser performt als Jochen, aber dass man zumindest sagt, es ist nicht willkürlich und es hat eine Logik dahinter. Natürlich muss man eben dann auch ertragen können, dass jemand sagt, wir können das gerade finanziell nicht aufräumen. Wir würden das gerne machen, wir machen das im nächsten Jahr, wir haben finanzielle Gründe, der Markt und alles. Aber ich finde schon, dass es sich Unternehmen sehr einfach machen mit diesem ganzen Thema. Red nicht über dein Gehalt und es ist eine Blackbox und am Ende wird's gewürfelt und der Geschäftsführer entscheidet halt, ob du ihn nett grüßt oder nicht.
Es braucht eine gewisse Transparenz, aber sie ist nicht das Allheilmittel. Und ich merke das ja ganz oft auch bei HR-Teams zum Beispiel. Die Organisation muss auch erstmal eine gewisse Reife haben, um mit der Transparenz umgehen zu können. Ich sehe das ganz oft bei HR-Lern, die das erste Mal Gehälter sehen und irgendwo aus den Latschen kippen, was Führungskräfte verdienen, wo ich mir denke, ist halt so. Und das ist, glaube ich, bei Menschen, die qua Berufsbild weniger damit zu tun haben, noch mal stärker. Und das zweite Thema, den zweiten Gedanken, den ich einmal mitnehmen wollte. Unsere Aufgabe als Arbeitgeber ist es, marktgerecht zu vergüten und innerhalb dieser marktgerechten Vergütung keine strukturellen Missstände aufzudecken, sondern leistungsbasiert zu vergüten. Diese Diskussion, finde ich, gehen aber auch ganz schnell, wenn man sie führt, in die Richtung Systemkritik. Ist es denn fair, dass irgendwie jemand im Krankenhaus weniger verdient als jemand, der Developer ist an dieser Stelle? Und ich finde, man muss diese beiden Diskussionen ganz klar voneinander trennen. So, das eine ist wirklich, was ist unser Auftrag hier als Unternehmen? Und das eine ist, ist der Kapitalismus jetzt ein faires System oder nicht? Ich glaube, das ist ein Thema, liebe HR-Community, das liegt nicht in eurer Hand zu lösen. Und das muss man auch, finde ich, einmal sehr, sehr klar machen.
Es gibt ja Startups, die sehr basisdemokratisch unterwegs sind, die auch so einen Ansatz machen, ich zahle nach Bedarf. Das heißt, wenn du irgendwie ein Kind hast, dann kriegst du mehr Gehalt. Wenn du 2 Kinder hast, kriegst du nochmal mehr Gehalt. Das ist ja so bedarfsorientiert. Ne? Das kann man machen. Finde ich auch super spannend, wenn man das transparent kommuniziert und sagt, das ist unsere Vergütungsphilosophie. Aber in den allermeisten Unternehmen, klar, zahlen wir nach Leistung, wir bewegen uns in einem Markt. Es ist so, dass ITler mehr verdienen als Krankenschwestern. Dazu haben wir alle eine Haltung, aber das geht über das, was wir bewegen können, wahrscheinlich hinaus.
Ja, aber ich finde, das musst du dann auch abmoderieren. Das meinte ich, glaube ich, so ein bisschen mit dem Thema, mach dir Gedanken drüber, weil ich glaube, dann kannst du diese Diskussion auch haben. Dann kannst du auch sagen, ja, wir finden das alle irgendwie verrückt, dass die Krankenschwester und die Pflege weniger verdient als der CEO. In meinem Unternehmen bezahle ich nach folgenden Kriterien. Für mein Unternehmen brauche ich den Engineer, der ist schwieriger zu bekommen, der oder die, als der Kundenservice-Mitarbeitende. Und ich finde, das fehlt mir manchmal bei dem Gehaltsthema, dass Unternehmen sich trauen, sich zu platzieren und zu positionieren. Und deswegen, Bentje, finde ich das so gut, was ihr mit der Gender Pay Gap macht. Dass man da einfach auch mal transparent und authentisch ist und eben einfach mal zu den Themen steht.
Ja, und auch da, ne, natürlich in jedem gewachsenen System kannst du den einen Carsten finden, der 25 Jahre im Unternehmen ist und der vielleicht mal Bereichsleiter war und das jetzt nicht mehr ist, und dann vergleichst du dich mit dem und vielleicht machst du tatsächlich einen besseren Job und natürlich verdienst du da weniger, nur das ist halt nicht ein guter Vergleich. Ja, also ich kann immer diese eine Verwerfung im System finden, aber ich muss halt schauen, was verdient denn, ja, wenn ich 50 Developer habe, was verdienen die denn im Schnitt, im Median, was ihr möchtet, und mich damit vergleichen.
Auch da ein Beispiel, wir haben das jetzt auch einmal jüngst bei Statista gerechnet intern, unser bereinigtes Gender Pay Gap, da wir sagen, wir möchten marktgerecht bezahlen und bereinigen deswegen, um beispielsweise Unterschiede in der Marktvergütung von Jobfunktionen. Wir haben die Daten quasi anonymisiert, dass du nicht mehr auf Personen, Einzelpersonen Rückschlüsse ziehen könntest, sondern einmal HR-numerisch kodiert, und haben uns dann tatsächlich Support aus dem Business geholt und gesagt, passt mal auf, wir sind total daran interessiert, einmal die bestmöglichste Berechnungsmethodik auf diese Fragestellung zu bekommen. Und deswegen nehmen wir jemanden aus unserem Unternehmen, eine Person, die das hauptberuflich macht und die solche Fragestellungen eben quantitativ beantwortet, und die rechnet uns jetzt einmal den Gender Pay Gap. Das ist in der Orga richtig gut angekommen. Wenn ihr im Unternehmen solche Ressourcen habt, ich finde das total schön, dass man da dann auch nicht im HR sein eigenes Süppchen kocht und sagt, ich lasse mir da nicht in die Karten schauen, sondern sagt, pass mal auf, ich bin an einer möglichst objektiven Lösungsfindung und Insights für mich daran interessiert. Spoiler, man hat ja diesen Grenzwert von irgendwie unter 5% bereinigtem Gender Pay Gap. Heißt ja laut Statistischem Bundesamt, dass man keine strukturellen Probleme hat. Und wir lagen nochmal deutlich unter den 5%, was mich total happy gemacht hat. Und wir sind auch gerade erst auf dem Weg dabei, Gehaltsbänder wirklich flächendeckend im Unternehmen auszuführen. Und ich freue mich total darauf zu sehen, welchen quantitativen Effekt das dann nächstes Jahr hatte.
Du musst ja nicht Gehaltsbänder einführen und deine Gender Pay Gap angucken und sagen, ich habe das morgen gelöst. Sondern sehe das Problem und arbeite darauf hin. Und das kann man ja auch kommunizieren. Und zu der Hilfe holen. Ich fand es schon total gut, was die Daphne in der Personalbetreuungsfolge gesagt hat. Wenn Leute gehen, fragt die doch, was sie in ihrem neuen Job verdienen, damit ihr Anhaltspunkte habt, und auch da holt euch den Fachbereich rein. Fragt die, was verdienen eure Freunde und Kollegen? Fragt doch einfach mal nach.
Oder auch nutzt die Daten aus dem Recruiting. Also schaut mal in euer Recruiting-Tool, was da die Kandidaten so aufrufen. Ich meine, ihr könnt natürlich die ganz hohen rausschmeißen. Das sind wahrscheinlich Leute, die sind überqualifiziert, und die ganz niedrigen sind wahrscheinlich auch nicht die, die ihr für dieses Profil dann sucht. Aber ja, schaut mal, was ihr da habt. Da habt ihr ja einen Markteindruck.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen und ihr merkt, wir könnten noch Ewigkeiten über das Thema reden, wir kommen auch nochmal mit einem Deep Dive zum ganzen Thema Vergütung, anteilsbasierter Vergütung, weil das auch nochmal ein ganz neuer Topf ist. Eine Sache, die gerade viel diskutiert wird, bevor wir die Folge abschließen, ist das ganze Thema Pay Transparency Gesetzgebung. Ich habe bei solchen Themen persönlich immer ein ganz zwiegespaltenes Gefühl. Und zwar gibt es in Deutschland ja auch seit einer ganzen Weile das Entgelttransparenzgesetz.
Wahnloser Tiger.
Und wie man sieht, wir sind echt ein altes Ehepaar, Angel, ich wollte gerade auch sagen, einen absolut zahnlosen Tiger. Das ist ein absolut wieder schönes Beispiel dafür, wo ich so sage, du, Gesetz ändert's nicht, weil es gibt 100.000 Menschen, die dann was finden, wie man dieses Gesetz dann umgehen kann. Und ich finde einfach, es bringt an der Stelle uns nicht wirklich weiter. Wie schaut ihr denn auf die ganze Diskussion aktuell?
Also ich habe schon große Hoffnung, dass die EU-Direktive schon nochmal da einen anderen Twist reinbringt. Das, vor dem Hintergrund wurde sie ja auch gemacht, dass das Entgelttransparenzgesetz nicht ausreichend ist in meiner Praxis. Habe ich davon nicht so viel mitbekommen, aber die EU-Direktive, ich glaube, die bringt schon nochmal einen anderen Twist da rein. Ich bin gespannt, wie die konkrete Ausgestaltung ist. Ich habe noch total viele Fragen, die mir leider noch keiner beantworten kann. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist schon an sich im Großen und Ganzen der Schritt in die richtige Richtung. Und es wird natürlich super spannend, wie unterschiedlich das sein wird in den verschiedenen EU-Ländern. Ja, und auch da müssen wir Education betreiben bei den Führungskräften, bei den Mitarbeitenden. Und es wird spannend.
Ich bin auch recht positiv, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Trend durch Studien, die einfach zeigen, dass du mehr Bewerbungen kriegst, dass die Leute zufriedener sind, dass die Interviews besser laufen, wenn du deine Gehaltsbänder schon zumindest in den Stellenausschreibungen rausgibst. Ich habe das Gefühl, Unternehmen werden sich eh dahin entwickeln, mehr, also zumindest die Tech-Berlin-Bubble und würde ich tippen. Also da sehe ich es immer häufiger. Und ich habe schon das Gefühl, wenn dieses Gesetz dann da ist, wird es einfach durch den Druck mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass HR dann sagt, hey, wir müssen das machen. Was natürlich meine Sorge ist, wir wissen auch alle, es gibt das Zeiterfassungsgesetz, ganz lange schon, laut der EU. Und es ist nicht so, dass alle Unternehmen ihre Zeiten erfassen, so wie sie es machen. Also es ist natürlich auch die Frage, wie wird es in Deutschland verstärkt und umgesetzt? Oh Gott, ich krieg gerade so Bürokratiepanik. Dann verklagt dich jemand, weil du eine Gehaltstransparenz rein hast und dann aber doch irgendwie 10 Euro mehr oder weniger bezahlst. Und dann sagt jemand, du hast gelogen in der Stellenausschreibung. Weißt du, wie mit dem jungen Gemüse, als dann jemand geklagt hat, weil das nicht AGG-konform ist.
Oh mein Gott, stimmt. Ich würde sagen, es bleibt spannend. Und im Hinblick auf die Zeit sind wir damit schon am Ende unserer Folge. Liebe Bentje, es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich freue mich total, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast gewesen bist. Ich fand es eine grandiose Folge gewesen. Und Adjuli, wollen wir nochmal unsere 3 Key Takeaways mitnehmen von heute?
Yes. Für mich wären die Key Takeaways: Vergütung ist nicht nur dein Bruttogehalt am Ende des Monats, sondern es spielen viele Faktoren mit rein. Von Boni bis variable Bezahlung, Benefits. Dann fand ich auch sehr wichtig, mach dir Gedanken über dein Menschenbild und das Verhalten, was du erwecken möchtest, über deine Gehaltsstrukturen. Und wenn du Gehaltsbänder machst, fang mit dem Ist an und entwickel dich dann weiter. Und niemand erwartet, dass du das innerhalb von einer Woche aufräumst, sondern es ist ein Prozess. Und Gender Pay Gap wird auch besser, wenn du Gehaltsbänder hast. Yay.
Ziemlich on point, Frau Mauer. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
Bentje, haben wir was vergessen?
Nein, es ist alles gesagt. Ich empfehle das Video mit den Affen und den Gurken. Das ist alles, was wir gesagt haben, zusammengefasst.
Ich werde das kryptische, nun angekündigte Video mit den Affen und den Gurken in die Shownotes verlinken und auch einmal auf LinkedIn teilen. Ich finde für mich persönlich irritierend, dass dies nun die 2. Folge in Folge ist, in der das Thema Gurken aufkommt. Aber nun gut.
Und Carsten?
Carsten ist neu.
Nee, den Carsten hatten wir schon mal, aber in Staffel 1 war der Carsten am Start.
An dieser Stelle Entschuldigung an alle Carsten, die uns zuhören. Du bist nur eine Metapher. Auch damit, ich fand es eine super spannende Folge. Ich kann wirklich HRlerInnen nur empfehlen, nehmt das Thema an, nehmt es strategisch an und macht es vor allem zentriert und lasst euch das nicht wegnehmen. Also weder von der Finance noch von den Hiring Managern, sondern große Möglichkeit, um sichtbar zu werden, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist.
Werbung. Lass uns nochmal über unseren heutigen Sponsor sprechen, Ravio. Wir sagen ja immer, wir müssen marktgerecht bezahlen, damit es fair ist. Aber wie stellen wir das überhaupt sicher? Weil ich habe schon super viel Zeit in irgendwelchen Excel-Tabellen verbracht oder in irgendwelchen Auswertungsreports und Gehaltsreports und dachte mir, da müsste es doch eine bessere Lösung geben.
Davon kann ich dir ein Lied singen. Gerade so ein sensibles Thema wie: Zahlen wir eigentlich marktgerecht, damit man da nicht stundenlange Arbeit in Excel-Tapeten oder in Google-Recherche verbringt, gibt es aktuell auch eine andere Lösung auf dem Markt.
Was Ravio macht, ist, sie stellen euch im Grunde Echtzeitgehaltsdaten von ihren Kunden zur Verfügung. In der Sekunde, wo ihr Ravio an euer System anschließt, an euer HRS-System, kriegt ihr in Echtzeit Benchmarks und habt Gehaltsinformationen, auf die ihr euch verlassen könnt. Und das Coolste ist, die Daten sind mittlerweile über 25 Länder und 4 Kontinente verteilt und es wird ständig weitere Rollen und Länder veröffentlicht. Ihr spart euch stundenlange Arbeit im Research mit, welche Gehaltsgruppen gibt's überhaupt und wie wende ich das auf mein Unternehmen an, sondern ihr habt ein Rundum-Sorglos-Paket und wir finden das ein super System. Wenn ihr mehr über Ravio lernen wollt, könnt ihr natürlich gerne den Link in den Shownotes klicken und wir haben sogar eine eigene HR-Ungeschminkt-Landingpage, die wir auch mit euch teilen. Werbung Ende.
Und mit diesem schönen Schlusswort sagen wir vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns wie immer über Feedback, folgt uns bei LinkedIn, kontaktiert uns bei LinkedIn, kommentiert unsere Posts, unsere Folgen. Und wenn ihr Fragen, Themen, Beratungswünsche habt rund um People-Themen, kontaktiert ihr die liebe Anjuli.
Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche in alter Frische und reden nochmal über Compensation, diesmal mit einem Deep Dive.